Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin David Schnell. Ich bin Co-Vorstand der Unternehmensberatung Strasser & Strasser. Wir begleiten Unternehmen durch Veränderungsprozesse auf organisationaler Ebene, Teamebene und individueller Ebene. Wir machen ganz klassisches Change Management. Aber für die individuelle Ebene haben wir angefangen, eine Marke aufzubauen, die sich Akasha for Business nennt. Die Akasha-Chronik ist ein unglaublich mächtiges Instrument, auf das ich gestoßen bin, weil ich in meiner Ausbildung als Psychotherapeut gemerkt habe, wirklich tiefgreifende Veränderung geht dann schnell, wenn ein wirklich ganzheitliches Modell, wie Menschen ticken, angewendet wird. Psychotherapie und Coaching denkt meistens nur von Geburt bis Tod in dieser Inkarnation. Spiritualität geht aber davon aus, dass die Seele weiterlebt nach dem physischen Tod und dann wieder zum großen Ganzen zurückkehrt. Wenn dem so ist, dann sammelt diese Seele oder dieses Bewusstsein über die verschiedenen Inkarnationen hinweg Wissen an, Fähigkeiten an, aber auch sowas wie Karma. Und es kann sein, wenn du an einer Blockade hängst, die sich partout nicht auflösen lässt mit den klassischen Techniken, hast schon alles probiert, dann lohnt sich ein Blick, ganzheitlich drauf zu gucken. Vielleicht sind noch Überreste aus früheren Leben, die jetzt im Hier und Jetzt aufgelöst werden wollen und eine Rolle spielen und dich hier behindern. Wie ich da hingekommen bin, dieses ganzheitliche Weltbild in den Business-Kontext einzubetten, das möchte ich dir jetzt vorstellen. Ich fange an mit meiner ersten Glaubensentwicklung. Ich bin aufgewachsen in einem evangelisch geprägten, aber auch spirituell geprägten Haushalt. Wir sind in der Kirchengemeinde natürlich in den Konfirmationsunterricht gegangen und das Einzige, was ich damals wirklich irgendwie mit Gott verbunden habe, war das Vaterunser. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber irgendwie hat sich das für mich richtig angefühlt. Als kleiner Junge habe ich das immer mal wieder gebetet, vor dem Schlafengehen haben wir das als Ritual gemacht. Dann kam ich in die Jugend und hatte eine opportunistische Beziehung zu Gott. Ich war total verknallt in Britney Spears und habe zu ihm gebetet, dass ich doch bitte mein erstes Mal mit benannter Dame haben möge. Ja, dann ist das nicht dazu gekommen, warum auch immer. Auf jeden Fall war ich ziemlich sauer auf Gott und dann war es mit Gott auch erstmal für eine lange Zeit vorbei in meinem Leben. Ich bin dann geprägt durch diverse Muster, recht angepasst gewesen, sehr konformitätstreu und habe natürlich mit Spiritualität und Gott und so weiter gar nichts am Hut gehabt. Ich habe mich auch im Religionsabi überhaupt nicht auf die Idee, was da so erzählt wurde von diesem strafenden Gott oder dem, ja, die Gottesentwicklung etc. in irgendeiner Form abholen lassen. Aber eine Frage ist hängen geblieben. Ich erinnere mich noch an eine Autofahrt mit befreundeten Jungs und dessen Vater. Und ich habe total abgelästert über, wer zur Hölle kann denn den Scheiß glauben, den wir da im Religionsunterricht lernen. Und in meinem Hochmut wurde ich dann mit einer Frage ziemlich nachhaltig ausgehebelt. Und zwar meinte der Vater dann, ist es nicht die spannendere Frage, was muss passieren, dass Menschen zum Glauben kommen? Diese Frage hat mich nachhaltig geprägt. In dem Moment fand ich sie irgendwie cool. Und dann war es mir ziemlich lange auch wurscht, bis mir was sehr Einprägsames passiert ist. Einerseits meinte mein Vater, wie du hast kein Bild von Gott oder eine Meinung zu Gott, fang mal an, dir eine Meinung zu bilden. Völlig egal, es war nicht in die Richtung, fang mal an zu glauben, sondern bild dir eine Meinung. Also glaubst du an Gott oder nicht? Oder was ist das für dich? Weil ist ja schon recht relevant im Leben vieler Menschen. Also habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Ja, mit, ich glaube, 18 oder 19. Und bin auf das Buch gestoßen, Gespräche mit Gott. Und dieses Gottesbild hat, erstmal in einer Sprache zu mir gefunden, die ich total verstanden habe, weil sie einfach total leicht geschrieben ist. Und das Gottesbild war so logisch. Also es hat irgendwie total Sinn ergeben. Also auch im Einklang mit Naturwissenschaft und wissenschaftlichen Prinzipien. Es hat sich nicht widersprochen. Das hat mir geholfen zu verstehen, warum auch die meisten großen Physiker meistens auch die deutschen großen Physiker rund um zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, die ja bahnbrechende physikalische Errungenschaften erlangt haben, die waren auch alle oder größtenteils jüdisch oder zumindest in irgendeiner Form gläubig. Das hat mich stutzig gemacht. Während eher die meisten Menschen, die ich so kannte, meinten, das ist ja voll unwissenschaftlich und ja gar nicht rational und so, Glaube, das ist ja irgendwie Hoffnung an irgendeinen Quatsch. Und dann dachte ich mir, warte mal, es gibt viel schlauere Menschen als ihr alle und auch als mich. Und die haben auch geglaubt. Wie kann das sein? Das hat mich erstmal neugierig gemacht. Und dann gab es ein Erlebnis, das mich nachhaltig bewegt hat. Und zwar war ich in einem Vertriebspraktikum während meines Psychologiestudiums im Auto unterwegs und bin so 120 gefahren und vor mir, weiß nicht, kennst du vielleicht, wenn du so in Trance bist beim Autofahren, dass du gar nicht über das Autofahren nachdenkst, und das Auto vor mir hat so einen kleinen Huckler gemacht und ich bin irgendwie davon ausgegangen, jetzt gibt's hier eine Bodenwelle, aber es gab keine Bodenwelle, sondern vor mir, und deswegen bin ich überhaupt irgendwie wach geworden, also irgendwas ist komisch, vor mir war ein Auto, ein Touareg mit einem Pferdeanhänger. Und dieses Pferd ist richtig ausgeflippt. Und dieser Pferdeanhänger ist einfach mitgehüpft. Und deswegen ist dieses so, ist es so gebounced. Und ich bin erstmal ein bisschen vom Gas gegangen und habe gemerkt, okay, also dieses Pferd flippt richtig aus und tritt gegen die Tür. Und dachte noch so, ja, ist ja kein Problem. Wird ja fest genug sein. Der Kollege, der neben mir saß, meinte auch, hey, vorsichtig. Ich so, ja, aber wir sind in Deutschland, der wird schon alles safe sein. Aber du ahnst es schon. Das Ding haut die Tür aus den Angeln, die klatscht auf den Boden, Funken sprühen, und das Pferd, anders als ich dachte, war nicht angebunden, sondern schlittert über diese Heckklappe auf den nackten Asphalt bei noch locker Tempo 100 und überschlägt sich, und ich bin das Auto direkt dahinter und das kommt auf mich zugeschlittert, natürlich in recht hoher Geschwindigkeit. Und in dem Moment, wo dieses Pferd auf mich zugeschlittert kommt, wird die Zeit unendlich langsam. Ich hatte alle Zeit der Welt und ich hatte das Erleben, dass ich so leicht aus meinem Körper draußen bin, wie in so einer bisschen so einer neutralen Position. Also schon noch in meinem Körper drin, aber so leicht angehoben. Und ich war in so einem totalen Gleichmut. Alles darf, nichts muss. Und ich habe völlig neutral gedacht. Also da kommt dieses Pferd auf dich zu, das ist ziemlich schwer. Das wird wahrscheinlich, wenn das jetzt in deine Windschutzscheibe knallt, ziemlich blutig. Keine Ahnung, ob du das überlebst. Willst du das? Nein. Gut, wenn du das nicht möchtest, was ist denn jetzt der Plan B? Du musst ausweichen. Also schaust du bitte rechts rüber. Nicht, dass du einfach rüberziehst, weil sonst könntest du ja jemand anders gefährden und dich auch. Also schau bitte erst, ob da genug Platz ist. Ich schaue also rüber. Ich schaue in den Rückspiegel. Du kannst ja nicht einfach bremsen und dann ist hinter dir jemand. Warne auch die Leute hinter dir. Ich habe verdammt nochmal geblinkt. So viel Zeit hatte ich, obwohl das ja rasend schnell auf mich zugekommen ist. Und während ich also blinke und rüberfahre, bin ich noch in diesem total neutralen Modus. Das Pferd kommt an mir vorbeigeschlittert. Mein Kopf denkt sich, puh, ganz schön aufgerieben wird das wahrscheinlich sein, wird es wahrscheinlich auch nicht überleben. Armes Tier, aber jetzt schaust du mal auf dich. Warnblinker angemacht, langsam ausrollen lassen, langsam gebremst und bin so wahrscheinlich so 200 Meter vor dem Pferd zum Stehen gekommen. Sehe im Rückspiegel, dass das Pferd aufsteht, immer noch in diesem Trance-Modus. Und das Pferd kommt auf mich zugaloppiert mit so schäumenden Nüstern und rennt auf mich zu. Und ich denke mir halt, boah, also im Heck ist es auch nicht so gut. Du solltest Gas geben. Zum Glück war das Auto gut motorisiert, gib Vollgas. Und fahr, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden geradeaus, bis es zu einer Kurve kommt. Und ich, das Letzte, was ich sehe, ist, wie die Männer aus diesem Touareg auf der Fahrbahn stehen, so, das Pferd auf sie zugaloppiert und dann geht's um die Kurve und ich sehe nichts mehr. Und erst dann wird das Zeiterleben wieder normal und erst dann kommt Adrenalin und ich merke, wie mein Körper ausrastet und ich überhaupt realisiere, was da gerade passiert ist. So, niemand konnte mir erklären, wie sich diese lange Zeitspanne so kurz, also diese kurze Zeitspanne so lange angefühlt hat und ich so lange in diesem Trance-Zustand war. Ja, es war ein Reflex. Und ich so, ich hab Sport gemacht, ich weiß, was Reflexe sind. Ja, es war Adrenalin. Ich so, kam später und wie auch immer. Und erst als ich dieses Buch nochmal gelesen habe in dem dritten Band, fand ich dann ganz, ganz konkrete Antworten darauf und es war recht einfach zu erklären. Alle möglichen Versionen des Universums oder des Multiversums, wenn du so möchtest, sind auf einer gewissen Ebene bereits gewesen. Also alle Universen, alle möglichen Optionen existieren parallel. Es ist wie eine Art Computerspiel, wo du alle möglichen Versionen des Spiels spielen kannst, aber sie sind alle bereits vorgeskriptet sozusagen. Und wie du dich aber durch dieses Spiel manövrierst, ist deine Entscheidung. Du hast den freien Willen, dich da durch zu manövrieren. Und jetzt, wenn du, sage ich mal, eine Erfahrung machen möchtest, und das ist so mit die Sichtweise, die mir am meisten zusagt, dass der Sinn des Lebens ist es, Erfahrungen zu machen und sich als, ich sag mal, schöpferisches, göttliches, kraftvolles Wesen zu entdecken, als Ausdruck des großen Ganzen, das sich in uns mit einem kleinen Funken individualisiert hat, dann hast du die Möglichkeit, den freien Willen zu entscheiden, was du erleben möchtest. Und wenn du jetzt die Erfahrung machen möchtest, nee, ich habe jetzt keinen Bock, so einen Pferdeunfall zu haben, sondern ich will noch ganz andere Erfahrungen machen in dieser Inkarnation, dann kann es sein, dass dein zukünftiges Ich, das diese Erfahrung mit diesem Pferd schon gemacht hat und sagt, okay, been there, done that, brauche ich nicht mehr, so ein bisschen sich mit dir verknüpft oder verbindet und dich führt. Das heißt, wie so eine Art Schutzengel, der aber nicht ein außerirdisches Wesen, das dich irgendwie begleitet ist oder sowas, sondern einfach dein Zukunfts-Ich, das sagt, nee, komm, ich brauche diese Erfahrung nicht, ich brauche eine andere Erfahrung, komm mal hier rüber, ja, wechsel mal die Zeitlinie und ich helf dir dabei, ich führe dich da durch. Und das fand ich schlüssig in dem Sinne, dass dieses Über-Ich oder dieses höhere Selbst, wenn du so möchtest, einfach, es wird beschrieben, einfach sehr hochfrequent ist. Und alles, was sich sehr schnell durch Zeit und Raum bewegt, hat dadurch halt viel mehr Zeit. Und dadurch war das Zeiterleben so, so langsam. Und das beißt sich also, wie gesagt, gar nicht mit meinem physikalischen Verständnis. Zugegeben, bin ein Laie, was die Physik angeht, aber so ein gewisses Grundverständnis habe ich schon. Und ja, und außerdem hatte ich diese Erfahrung gemacht, dass es da etwas gibt, was, ich sag mal, das Wissen aus der Schule übersteigt. Und dem bin ich dann gefolgt. Es hat in meinem Leben dann immer wieder Erlebnisse gegeben oder, wie soll ich sagen, Zufälle, wo ich gemerkt habe, boah, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist so unglaublich gering. Klar kann ich das immer abtun als, ja, war halt Zufall. Ja, war halt Zufall. Boah, krass, was für ein Zufall. Oder ich gebe dem eine Bedeutung. Denn was ganz, ganz viele spirituelle Techniken oder Philosophien, eher Philosophien, alle eigentlich sagen, ist, dass das Gott oder das Universum oder alles, was ist, oder die Quelle allen Seins, nenn's wie du willst, gibt tausend Begriffe dafür. Ich nenne es einfach Gott, weil es am einfachsten ist und ich finde, dass dieser Begriff endlich mal neu geprägt werden darf. Gott spricht ständig zu uns. Und die Frage ist nicht, spricht er oder nicht, sondern hörst du zu? Und die spannende Frage ist da, wie komme ich dazu, in einen Dialog zu treten? Und das fand ich so spannend. Ja, ich habe mal eine Geschichte gehört, als Kolumbus rüber zu den Indianern ist oder zu den Ureinwohnern dort, hat er ihnen die Bibel gezeigt. Und der Indianer hat diese Bibel genommen und das ans Ohr gehalten, weil er sich gefragt hat, hä? Spricht dieses Buch zu dir oder was? Und in ihrem Hochmut dachten die Kolonialisten wahrscheinlich, was für ungebildete Deppen, und haben total verkannt, was für eine Hochkultur eigentlich vor ihnen gestanden ist. Denn die haben es geschafft, im Vergleich zu uns, in Einklang mit Natur und nachhaltig zu leben, während wir ja anscheinend recht schnell hinkriegen, unsere Lebensgrundlage zumindest stark zu beschädigen innerhalb von wenigen 100 Jahren. Und wo ich bin viel gereist als Student und habe mich immer mal wieder mit unterschiedlichsten traditionellen Völkern befasst und was mich in Nordamerika, Südamerika, auch in Asien, und ich habe mich gefragt, diese uralten Traditionen sprechen alle aus unterschiedlichen Richtungen von Chakren und Meridianen, also von Energiezentren und Energieströmungen im Körper. Wie kann das sein? Die werden sich ja nicht abgesprochen haben damals, sondern vielleicht haben die noch Zugang zu einem Wissen, das mit dem Verstand so nicht ergreifbar ist. Der Verstand, der an das Festkörperliche, Feststoffliche gebunden ist, an unser Gehirn und mit dem Gehirn auch vergeht, deswegen auch Angst vor dem Tod hat, der kann das nicht greifen, weil er eben materiell ist. Aber wir sind mehr als unser Verstand. Wir können über unseren Verstand nachdenken. Metakognition auch genannt. Und dann ist ja jetzt die Frage, was ist das, was über den Verstand nachdenken kann? Die Psychotherapie kommt dann, ja, ist das unser Selbst. Ja, gut, aber definier mal Selbstbewusstsein, Selbststärke, Selbstvertrauen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr schwammig definiert. Ja, es sind halt die inneren Anteile und so. Ja, aber was kreiert denn diese inneren Anteile? Da hört es dann schon auf. Und wenn du in die spirituellen Techniken und Denkrichtungen gehst, findest du einfach viel ganzheitlichere Sichtweisen darauf, was uns eigentlich ausmacht. Und das möchte ich in diesem Podcast mit meinen Gästinnen und Gästen besprechen, um möglicherweise deinen Kopf aufzuflexen, neue Gedanken zulassen zu können, dich zu inspirieren, wenn du darauf Lust hast. Wie bin ich jetzt dahin gekommen, Spiritualität in den Business-Kontext einzubetten? Einfach, weil ich gemerkt habe, ich komme mit den üblichen Techniken nicht weiter, die Probleme, mit denen ich konfrontiert war, zu lösen. Ich war 5 Jahre angestellt als Unternehmensberater, habe dann gemerkt, so richtig tief greifen die Coaching-Techniken bei Menschen, die echt tiefgreifende Probleme haben, und die Wirtschaftswelt fördert leider narzisstische Persönlichkeitsstrukturen oder auch häufig Angstgetriebenheit und so weiter durch Macht- und Kontrollausübung etc. Und ich habe einfach viele Klienten gehabt, wo ich dachte, boah, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich will ein Coaching, dann kann ich dir gar nicht helfen, weil du bräuchtest eigentlich was viel tiefer geht. Also habe ich mich selbstständig gemacht und die Psychotherapieausbildung gemacht. Auch weil ich dachte, okay, also während Corona jetzt mich komplett selbstständig zu machen, vielleicht ein bisschen töricht. Ich habe auch nicht den Mut gehabt, das einfach zu tun, sondern habe Sicherheit und Struktur gebraucht und dachte, ja gut, dann übernimmst du halt die Praxis deiner Eltern. Meine Eltern haben beides eine Psychotherapiepraxis. Und nach 2 Jahren der Ausbildung habe ich festgestellt, war so richtig tief, gehen die auch nicht. Die sind super, die Techniken in der Psychotherapie sind super, wenn der Klient oder der Patient sich an die Ursache, also an das, ich sag mal, traumatische Erlebnis erinnert, was dann den Glaubenssatz geschaffen hat, dass ich nicht stark bin, ich es nicht verdient habe, ich schuld bin oder ich mir nur zu helfen weiß, wenn ich andere platt mache oder wie auch immer. Wenn ich mich aber daran nicht erinnere, dann habe ich ein Problem, weil dann kann ich mit den üblichen Techniken das nicht gut bearbeiten. Dann muss ich schon so Richtung Hypnose gehen und das wird dann schon sehr schwammig. Und wir haben 2 Probleme, von denen wir sehr gut wissen, dass sie existieren. Die ersten 3 Jahre haben wir kaum Erinnerungen an unsere Kindheit. Das sind aber die prägendsten Jahre. Ich meine, wir lernen immerhin eine Fremdsprache zum damaligen Zeitpunkt, unsere Muttersprache, ohne darüber nachzudenken, einfach durch Prägung. Das heißt, was sich da einprägt, das sitzt ganz schön tief. Und wenn dort irgendwas passiert ist, ein Entwicklungstrauma, weil ich keine Bindung erfahren habe, meine Autonomie nicht lernen durfte oder beobachtet habe, wie mit Stress umgegangen wird, und vielleicht auf dysfunktionale Weise, dann sitzt das ganz schön tief. Und wie komme ich daran, wenn ich mich daran nicht erinnern kann? Schwierig. Also wie komme ich an die Gehirnspur, die das immer abfeuert? Und das 2. Problem, das wir haben, ist, dass wir wissen, dass Traumata vererbt werden. Also, die Themen, die dein Opa oder dein Uropa, deine Uroma erlebt haben, und jetzt sprechen wir im deutschsprachigen Raum von wirklich, wirklich traumatischen Erlebnissen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Leben in Knappheit, Existenzängste, Schuldfragen, Scham und so weiter und so fort. All das wird epigenetisch in der DNA gespeichert und kommt dann in uns wieder zum Vorschein. Und wie willst du da jetzt drankommen? Ja, dann kannst du vielleicht systemische Aufstellungsarbeit machen, aber die greifen meist nur 1, 2, 3 Generationen tief. Was ist, wenn es vor 7 Generationen passiert ist? Wie kommst du daran? Und während ich also dort frustriert war in der Ausbildung zum Psychotherapeuten und auch gemerkt habe, mit wirklich schwerkranken Leuten bin ich nicht der Richtige zu arbeiten. Weil Krankheit hat immer einen Zweck. Meistens hat es den Zweck, nicht in die Verantwortung gehen zu müssen. Es ist super praktisch, krank zu sein, weil dann habe ich ja eine tolle Entschuldigung, nichts machen zu müssen. Das ist verständlich. Ich möchte das gar nicht abwerten. Es ist aber für den Heilungserfolg total hinderlich. Und Menschen, die noch nicht stabil genug sind, Verantwortung zu übernehmen, die brauchen was ganz anderes als mich. Ich bin, würde ich jetzt mal sagen, echt gut darin, Menschen zu begleiten, die eine gewisse Grundstabilität haben. Die nicht haben, brauchen erstmal jemand, der einfach für sie da ist und zuhört und sie bestätigt und aufbaut etc. Ich bin eher derjenige, der blinde Flecken aufzeigt und das Maximum aus dir rausholt. Deswegen habe ich gemerkt, in der Klinik, während die Klinik wird mir nicht gerecht und ich der Klinik auch nicht. Also ich gebe nur ein Beispiel. Ich hatte einen chronisch depressiven Patienten, habe ihm die Idee gegeben, guck mal, du kannst das und das machen. Und er war kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Das heißt, ich war auch wirklich jetzt teilweise eine Gefahr. Deswegen habe ich da gemerkt, dass das nicht das richtige Umfeld für mich ist. Und parallel, wie der Zufall so möchte, hat sich dann eine Gelegenheit ergeben, die Unternehmensberatung Strasser und Strasser eben in die zweite Familiengeneration mit zu überführen. Und ja, da stehe ich jetzt mit Marlene, meiner fantastischen Geschäftspartnerin und unseren Kollegen und helfen Unternehmen eben durch Veränderungsprozesse. Und in diesen Veränderungsprozessen habe ich gemerkt, eben durch die Arbeit mit dem Patienten, dass ich ein ganzheitlicheres Bild brauche, um wirklich Veränderungen schnell mitbegleiten zu können. Weil ich erfahren habe, wenn man die Ursache kennt, dann kann es auch echt schnell gehen. Nur, wie kommst du an die Ursache, wenn du mit dem Tagesbewusstsein nicht drankommst? Und dann habe ich mich auf Suche begeben, die echt verrückt war in Teilen. Ja? Also von Ayahuasca in Peru über Selbsterfahrungsseminare mit irgendwie Hyperventilationsatemtechniken, über schamanistische Energiearbeit aus dem brasilianischen Urwald, Fogo Sagrado, fantastische Technik. Du nimmst Energie des Gegenübers in dir auf, lebst sie aus, gleichst sie aus, lässt sie reinigen, gibst sie wieder zurück. Aber ich dachte mir, Alter, wenn ich das mache mit Top-Managern, die zeigen mir einfach nur den Vogel und sagen, pass mal auf, was immer du nimmst, mach das alleine, aber lass mich in Ruhe. Und bin dann eben auf die Arbeit mit der Akasha-Chronik gestoßen. Die Akasha-Chronik ist ein Begriff für ein Feld, auf dem alle Informationen, die jemals existiert haben werden oder auch die einfach parallel existieren, gespeichert sind. Also wie so eine Art universelle Cloud, wenn du so willst. Und über die Arbeit mit der Akasha-Chronik lernst du darauf zuzugreifen und diese Informationen zu sehen oder zu spüren oder zu fühlen. Und das ist für viel salonfähiger, ja, weil es nicht ganz so spooky ist und sehr beeindruckend, wie schnell du dadurch an die Ursache kommst. Akasha-Feld, also dort, wo diese Informationen sind, ist nichts anderes als das morphogenetische Feld, das Nullpunktfeld, The Field oder was auch immer. Es gibt tausend Begriffe dafür. Sie meinen aus meiner Sicht alle dasselbe. Also dieses, jenes dimensionale Feld, wo Informationen noch nicht materialisiert sind, aber auf einer sehr hohen Energiefrequenz so schnell schwingen, dass sie überall gleichzeitig sind. Also wenn etwas eine unendliche Geschwindigkeit hat, kannst du dir vorstellen, dann wabert das so schnell durch den gesamten Weltraum, dass es überall gleichzeitig ist. Und deswegen kannst du auch überall lernen, darauf zuzugreifen. Jeder kann das. Du musst dafür natürlich eine gewisse Offenheit haben und du musst deinen analytischen Verstand in gewisser Weise, wie soll ich sagen, regulieren lernen, weil der ist eben ein großer Verhinderer, dass du diese Empfänglichkeit zulassen kannst. Und das kannst du lernen. Und mit der Akasha-Chronik arbeite ich heute, oder wir, mein Team, mit Menschen, um die Frage zu beantworten, was ist deine Berufung zum Beispiel? Weil, wenn diese Information von deiner Seelenspur einsehbar ist, dann kann man die einfach fragen. Ich kann einfach fragen, was ist der Zweck deiner Inkarnation in diesem Leben? Welche Talente, Gaben und Fähigkeiten hast du mitgebracht und willst du ausdrücken? Und vor allem, wem willst du dienen? Denn es gibt ja auch ganz gute Forschung zu. Ne? Du gibst Menschen 100 Euro und sagst, gib das für dich aus. Da gibt es einen kurzen Dopaminschub. Ne? geht auch schnell wieder weg. Das ist immer das Problem mit dem materialistischen Denken. Immer höher, schneller, weiter und so weiter. Also neues Auto, neues Haus, neue Frau, wie auch immer. Du hast immer nur kurze Dopaminschübe. Das ist wie Koks. Dauert halt eine Viertelstunde und dann brauchst du wieder eine neue Line. Das macht dich nicht langfristig glücklich. Ein tiefes Sinnerleben spüren wir dann, wenn wir anderen was Gutes tun, aus einer Energie der Selbstliebe heraus. Ja, das ist die Voraussetzung. Ich muss erstmal was haben, bevor ich was geben kann. Also gibst du diesen Leuten 100 Euro und sagst, gib das für andere aus. Dann erleben sie ein viel tieferes Glücksgefühl und Glückserleben, als wenn sie es für sich ausgeben. Und das dauert auch viel länger an. Probier es aus. Nimm dir einen Fuffi, lauf durch die Stadt, setz dich in ein Restaurant und gib einer fremden Person einfach das Essen aus. Oder setz dich an den Nachbartisch, sag dem Kellner, pass mal auf, für den Nachbar hier drüben, da gebe ich das Essen aus. Und dann beobachte, was passiert. Wenn die Person anständig ist, dann wird sie sich bei dir bedanken. Und dann spür mal in dich rein. Und guck mal, was das macht im Vergleich zu dem Genuss deines eigenen Kaffees. Probier es einfach aus. In jedem Fall gibt es eine zweite Technik, die wir gerne nutzen, indem wir den Herzraum öffnen. Der Herz ist der Raum, wo deine Seele sitzt, wie man so schön sagt. Also das ist die Schnittstelle zu dem höheren Bewusstsein. Also dort kann ich mit meinem höheren Selbst in Kontakt treten, wenn es denn auf genug ist und wenn der Verstand genug beruhigt ist und die Ängste aus dem Bauch genug beruhigt sind. Erst dann habe ich da Zugriff drauf und ich kann dich da reinführen. Ich kann dich in dein Herz führen und dann fragen, hey, deine Klienten, für die du eigentlich hier bist, ruf die mal her. Und dann kannst du die sehen. Und dann kannst du mit denen in Kontakt treten und fragen, warum eigentlich ich? Was braucht ihr genau von mir? Welche Dienstleistungen? Über welchen Weg? Wie treffen wir uns? Du kannst dir also in 2 Stunden dein komplettes Geschäftsmodell downloaden, wenn du so möchtest. Jetzt gibt's nur eine Krux. Wenn du das erste Mal machst, liegen meistens noch viele dunkle Schichten von Angst, von Wut, von niederen, sage ich mal, emotionalen Bewusstseinszuständen über dieser Sicht. Das heißt, du kriegst ein erstes Bild, aber meistens tauchen dann ganz viele Themen auf, die erstmal bereinigt werden sollen. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du dann 2, 3, 4 Sitzungen machst, wo du diese Blockaden löst, wo du die Energien transformierst, das machen wir gemeinsam, es geht schnell, und dann nochmal diese Übung machst, hast du ein so viel klareres Bild, was so sehr zu deinem Herzen passt, dass du dann deine Schritte viel effizienter gehen kannst. Natürlich kannst du versuchen, über deinen Verstand, deine Werte irgendwie zu erarbeiten, deine Stärken zu reflektieren und so weiter und so fort. Aber der Verstand hat verdammt viele blinde Flecken, wenn du nicht schon sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklungsarbeit gemacht hast. Deswegen, wenn du eine Abkürzung suchst, dann lege ich dir sehr nahe, eine Session mit Akasha-Chronik-Arbeit durchzuführen. Wir machen aber nicht nur das. Wir machen auch Seminare zur Öffnung des innovativen und kreativen Potenzials. Weil, wie schon gesagt, KI wird den Verstand, und ist auch jetzt schon dabei, ablösen. Wir haben bald humanoide Roboter, die viel schneller, ich sag mal, algorithmische Arbeit erledigen werden als wir Menschen. Ganz, ganz, ganz viele Menschen werden arbeitslos werden. Das sehe ich als verdammt großes Potenzial, endlich das volle Potenzial dieser Menschen zu heben. Denn wir sind ehrlich gesagt ja nicht dafür gemacht, Fließbandarbeit zu machen. Das sollen doch bitte die Maschinen für uns übernehmen. Nur, wenn du voller Angst bist und dein Verstand ständig deswegen kontrollieren muss, dann hast du diesen Zugang zu deinem kreativen Potenzial verwirkt. Du kannst da wieder hinkommen. Das zeigen wir dir in Gruppenseminaren, wie du lernst, diese tieferen Angstzustände aus deinen niederen Chakren auszulösen, durch Atemtechniken, wie du manifestieren lernst, also eine Kohärenz zwischen Kopf, Herz und Bauch herzustellen, sodass du wirklich dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Und was ganz wichtig ist, wir haben einen freien Willen, den können wir nutzen. Ich weiß aber nicht, ob es so schlau ist. Wir leben in einer Welt, wo eine höhere Intelligenz etwas geschaffen hat. Guck dich um, sie ist viel genialer als alles, was unser Verstand je herstellen könnte. Guck dir allein den Zitronensäurezyklus an. Wie ausgecheckt ist bitte Photosynthese und sag mir, welcher Mensch sich das ausgedacht hat? Wie krass ist das Ökosystem Natur und wie hängt das alles miteinander zusammen? Du kannst doch nur, wenn du da reingehst ins Detail, vor Ehrfurcht auf die Knie gehen und dir denken, Alter, wie genial. Oder der menschliche Körper, guck dir an, was das für ein Wunderwerk ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass sich ein menschlicher Verstand sowas ausgedacht hat. Wenn du das glaubst, meinetwegen, ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn wir wissen, dass wir Zugriff auf diese hohe Intelligenz haben, weil wenn du dir anschaust, wie zum Beispiel J.K. Rowling, in welcher Geschwindigkeit sie Harry Potter verfasst hat oder mit welcher Genialität gewisse Menschen auf Ideen kommen in kürzester Zeit, die weit über das hinausgehen, was eine KI kann, oder Kunstwerke erschaffen, musikalischer Art. Schau dir die Riesenkünstler an. Ich bin überzeugt davon, dass diese Menschen nichts anderes gemacht haben, als eben diesen göttlichen Zugang, dieses kreative Potenzial nutzen zu lernen. Und ich bin überzeugt davon, dass das Leben, wenn wir uns dem Leben hingeben, diesem Fluss des Lebens, dass da eine höhere Intelligenz wirkt, die uns lenken kann, wenn wir das zulassen. Und dass die viel, viel bessere Dinge mit uns vorhat, als wir uns das je erträumen können. Beispiele habe ich in diesem Podcast. Freu dich auf einige der Menschen, die das integriert haben. Du wirst vom Hocker fallen, wie sich deren Leben entfaltet haben. Wenn du einen guten Buchtipp möchtest, lies dir durch das Experiment Hingabe von Michael Singer. Es ist unglaublich. Wir können natürlich alles mit unserem Verstand lösen. Ich weiß nur nicht, ob es so sinnvoll ist. Sich hinzugeben, ist nicht einfach. Aber wenn es dir gelingt, dann wird sich das Leben entfalten in einer Art und Weise, die du dir gar nicht hättest ausdenken können. Deswegen mein Appell, öffne dich, wenn du Bock hast, diesen Podcast, öffne dich diesen Strömungen, lass dich inspirieren. Nimm, wie gesagt, das, was mit dir resoniert, was nicht mit dir resoniert, lass es einfach liegen. Und wenn du an das hier alles gar nicht glaubst, dann ist es ja vielleicht eine lustige Unterhaltung. Du denkst ja, ach du Schande, was haben die denn da, was haben die sich denn da ausgedacht? Aber vielleicht belustigt es dich wenigstens. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz viel Erfolg und melde dich jederzeit, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du sagst, hey, guck mal, ich kenne da wen, ich habe da ein Tool, ich habe da eine andere Philosophie, die solltet ihr unbedingt hier zum Thema machen, weil die wahnsinnig sinnvoll ist, dann lade ich dich herzlich ein, dich zu melden. Du weißt, wie du mich findest und uns findest und deswegen ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles, alles erdenklich Gute.